Hallo und herzlich willkommen bei Agatha's Memories, meinem Podcast über das Werk und das Leben von Agatha Christie. Ich bin seit langem ein großer Fan der erfolgreichsten Autorin aller Zeiten und ich lese mich in diesem Podcast durch alle ihre Werke, in soweit wie möglich chronologischer Reihenfolge. Heute ist das schwierig, denn wann die Geschichte The Strange Case of Arthur Carmichael genau entstanden ist, weiß ich nicht. Im Druck erschienen ist sie offenbar erst im Oktober 1933 im Sammelband The Hound of Death. Wie gesagt, wann die Geschichte genau entstanden ist, keine Ahnung, aber ich finde, dass Titel, Setting und Inhalt irgendwie darauf hinweisen, dass sie deutlich früher entstanden ist als 1933. Zunächst ein Kuriosum am Rande. Ich arbeite ja in den meisten Fällen mit den Faksimile-Ausgaben der britischen Erstausgaben, die vor einigen Jahren erschienen sind. Und darin, also auch im Original, heißt die Geschichte The Strange Case of Sir Andrew Carmichael. In der Geschichte selbst trägt der junge Adlige dann den Vornamen Arthur, und zwar durchgehend. Da hat der Verlag offenbar nicht aufgepasst und in den aktuellen Ausgaben ist es längst bereinigt. Deshalb nur ein kurzer Hinweis ganz am Rande. Wie gesagt, es ist völlig unklar, mir zumindest, wann die Geschichte entstanden ist. Aber der Inhalt atmet so sehr Edgar Allan Poe oder viktorianische Gruselgeschichten und der Stil ist noch etwas ungelenk, sodass ich für eine relativ frühe Entstehungszeit plädiere. Es ist aber auf seine eigene und sehr schräge Weise auch eine Kriminalgeschichte, sodass es irgendwie schon kurz nach dem Ersten Weltkrieg gewesen sein sollte, dass Agatha Christie diese Geschichte geschrieben hat. So wie die letzte vorgestellte Geschichte, The Lamp, ist Sir Arthur Carmichael eine Gruselgeschichte. Aber sie geht dann doch noch einen Schritt weiter, weil hier ein Verbrechen mithilfe von Magie geschieht, was bei Agatha Christie dann doch wirklich sehr selten ist. In ihren Geschichten mit übernatürlichem Einschlag geht es weniger um Raub oder um Mord, sondern um Liebe, um grausame Schicksale, um das Spiel mit dem Übernatürlichen, das schief geht. Und wenn dabei Verbrechen geschehen, also so wie in ihren anderen Kriminalromanen, dann ist das Übernatürliche in der Regel nur Fake. Hier aber wird das Verbrechen mit Magie begangen und ich denke viel drüber nach, ob das wirklich eine kluge Entscheidung war. Denn, okay, man hätte das mühelos ohne dieses ganze Übernatürliche auch einfach als eine fast 0815 Erbschaftsehe Familientragödie schildern können. Diese übernatürliche magische Vorgehensweise gibt allerdings nochmal so einen gewissen Kick. Also so, wenn man so ein bisschen zurücktritt und erstmal annimmt, dass die Magie real ist, dann ist es natürlich schon sehr geschickt, wie es hier gemacht wird, weil man einen Menschen ermordet, ohne ihn wirklich zu ermorden. Und das, was man sonst durch den Mord erreicht hätte, wird so auch auf ganz schräge und unkonventionelle Weise erreicht. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, aber das ist ja in Kriminalgeschichten auch oft so, der Verbrechensplan geht schief. Und es gibt tatsächlich ein Happy End. Also, es war vielleicht doch keine so gute Entscheidung der schuldigen Person, hier Magie einzusetzen, denn für sie selber nimmt es kein gutes Ende. Aber jetzt will ich jetzt nicht noch weiter spoilern und einfach jetzt an dieser Stelle sagen, dass bei all solchen Ungereimtheiten und Fehlern es eine absolut faszinierende Geschichte ist, fand ich zumindest. Und naja, vielleicht beschreibt sie ja doch nur, wie er selbst am Schluss andeutet, eine Halluzination des Ich-Erzählers. Die Kurzgeschichte baut die Fiktion eines Berichtes auf, gefunden in den Hinterlassenschaften des berühmten Psychologen Dr. Edward Carstairs nach seinem Tod. Insofern spielt die Handlung irgendwann um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert, was zum Beispiel darin zum Ausdruck kommt, dass mit Pferdekutschen gefahren wird. Das Dog-Cart, mit dem Dr. Carstairs vom Bahnhof abgeholt wird, ist nicht etwa eine von Hunden gezogene Kutsche, das gab es auch, wenn auch sehr selten, sondern es war eine kleine, wendige Kutsche, gezogen von einem, höchstens zwei Pferden, mit der normalerweise zur Jagd gefahren wurde. Mit einem kleinen Gelass, in dem die Jagdhunde mit transportiert wurden, deshalb Dogcart. Diese Dogcarts waren in der spätviktorianischen Zeit sehr beliebt, in den Sherlock Holmes Geschichten zum Beispiel kommen sie relativ häufig vor. Dr. Carstairs wird nun also zu einem etwas heruntergekommenen Herrenhaus gerufen, im Besitz von Sir Arthur Carmichael, Baron von Walden. Das ist ein fiktiver Ort in Herefordshire, also im Grenzgebiet zu Wales. Dort lebt Sir Arthur Carmichael, ein noch recht junger Mann, der erst seit kurzem Baron ist, eben mit dem Tod seines Vaters. Bei ihm im Haus leben seine Stiefmutter Lady Carmichael, die zweite Frau seines Vaters, und deren 8-jähriger Sohn. Aktuell zu Gast ist außerdem die Verlobte Sir Arthurs, Phyllis Patterson. Die finanziellen Spielräume der Familie sind sehr begrenzt. Und Lady Carmichael ist so darauf angewiesen, auf dem Gut zu wohnen, weil ihr Ehemann ihr nur wenig hinterlassen konnte. Lady Carmichael, und das zieht sich durch die ganze Geschichte, ist asiatischer Herkunft. Und sie wird von Anfang an mit orientalischer Magie in Verbindung gebracht. Dr. Carstairs und auch andere Personen können sie von Anfang an völlig grundlos, wie Dr. Carstairs selbst sagt, nicht leiden. Auch diese Schilderung passt zur spätviktorianischen Zeit, in der der ferne Osten mit rätselhaften Zaubereien in Verbindung gebracht wurde, und ebenso passt es in Agatha Christies frühe Phase. Sir Arthur ist in einem sehr seltsamen Zustand. Über Nacht scheint er seine Persönlichkeit verloren zu haben. Nicht nur, dass er nicht weiß, wer er ist und mit wem er zusammenlebt. Er bewegt sich anders, er spricht nicht mehr, er trinkt am liebsten Milch und jagt Mäuse. Niemand will es wirklich wahrhaben. Sir Arthur sieht weiterhin aus wie ein Mensch, aber er benimmt sich wie eine Katze. Gleichzeitig wird das Haus von einer Geisterkatze heimgesucht, einer grauen Perserkatze, die allerdings nur Dr. Carstairs sehen kann. Er, der zwar der Meinung ist, dass 90% der Geisterphänomene Betrug sind, aber für ihn sind die restlichen 10% Realität. Und insofern hat er wohl diesen besonderen Sinn, dass er Geister nicht nur hören, sondern auch sehen kann. Die anderen BewohnerInnen des Hauses können die Katze nur hören. Zusammen mit dem seltsamen Benehmen des Hausherrn führt das zu einer unterschwelligen Spannung, die das Zusammenleben schwierig macht und die dieses Haus, wie so viele Häuser bei Agatha Christie, zu einem Unglücklichen machen. Agatha Christie ist eine Hundeliebhaberin, mit Katzen kann sie nicht so viel anfangen, das wird auch in dieser Geschichte deutlich. Ihre Schilderung des katzenmäßigen Barons ist zwar faszinierend und es zeigt, dass sie das Verhalten der Tiere gut beobachtet hat, aber da ist wenig Liebe zwischen ihr und den Katzen zu merken. Also zum Beispiel wird Sir Arthur in seiner Katzenphase als wenig oder gar nicht intelligent bezeichnet, das wäre Agatha Christie nie passiert, so eine Bemerkung, wenn er sich zum Beispiel in einen Hund verwandelt hätte. Den Hunden billigt sie doch eine ziemlich deutliche Intelligenz zu. Das nur so zum allgemeinen Setting und zu einigen Besonderheiten der Geschichte. Ich finde, sie liest sich außerordentlich gut, auch in ihrer bewusst altmodischen Erzählweise. Allerdings bleibt eigentlich bis zum Ende unerklärlich, was da genau passiert ist, wie tatsächlich diese Magie eingesetzt wird und wie sie dann auch wieder rückgängig gemacht wird, also wie das Happy End dann zustande kommt. Da wird viel behauptet, aber wenig erklärt, und ich finde, das ist eine leichte Schwäche, da zieht sie sich so ein bisschen aus der Affäre. Ansonsten eine weitere interessante Geschichte in einer vielfältig faszinierenden Sammlung. In der nächsten Folge werde ich den gesamten Sammelband The Hound of Death vorstellen und jeder Geschichte daraus noch einmal einen kleinen Abschnitt widmen. Für heute aber danke fürs Zuhören. Agatha's Memories kann auf allen gängigen Podcast-Kanälen abonniert werden und ich danke all denen, die das schon gemacht haben. In jedem Fall, bis zum nächsten Mal. Alles Gute.